Gib acht. Rundum achtsam mit der AOK Rheinland-Hamburg.
Hallo und achtsame Grüße. Herzlich willkommen zum Podcast Gib acht der AOK Rheinland-Hamburg. Ich bin Angela Homfeld, ich bin Achtsamkeitscoach und ich freue mich heute riesig, einen wunderbaren Gast begrüßen zu dürfen, Alexandra von Korff aus Köln. Ja, und wir haben uns genau vor einem Jahr kennengelernt in Berlin beim DKMS Live Dream Ball. Das ist die größte Charity-Veranstaltung der DKMS Live. Da werden Spendengelder gesammelt für Kosmetikseminare. Kosmetikseminare für Krebspatientinnen, ja, um sich besser zu fühlen, um sich in Chemotherapien besser zu fühlen. Es ist ganz wichtig, dass man was für sich tut und diese Seminare geben einem wirklich Kraft. Ich war selber da und seit diesem Abend haben wir uns vernetzt. Warum sind wir vernetzt? Wir haben ein gleiches Schicksal in irgendeiner Form schon. Wir haben beide relativ früh die Diagnose Brustkrebs bekommen. Wir haben zwei kleine Kinder da gehabt und uns ist durch diese Diagnose eigentlich unser altes Leben, ja, weggeflogen sozusagen und wir haben uns zurück ins Leben gekämpft und deswegen freue ich mich hier, dich heute, liebe Alexandra, begrüßen zu dürfen. Deine Diagnose ist 2 Jahre her. Wie geht's dir heute? Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank erstmal. Ich freue mich natürlich sehr, dass ich heute hier bei euch im Podcast sein kann und genauso sehr freue ich mich auch, dass wir uns wiedersehen, weil wir wirklich gleich direkt auf einer Wellenlänge waren. Nicht nur durch die gleiche Diagnose, glaube ich, sondern auch durch einen ähnlichen Ansatz und vielleicht ein ähnliches Mindset, was so Yoga, Meditation, Achtsamkeit angeht.
Genau. Und ja, den Blick auf die positiven Dinge, dass wir versuchen wirklich, ja, die Krankheit, so schrecklich sie war, auch als Wink zu sehen und wirklich Dankbarkeit und Wertschätzung fürs Leben zu finden oder auch immer wieder für sich selber sozusagen auch ja zu fühlen.
Ja, man hat einfach seine Prioritäten dann ein bisschen geändert und plötzlich weiß man einfach, was wichtig ist im Leben, ne? Und auch auf sich selber zu achten, gehört ja auch dazu.
Genau. Und das Thema Achtsamkeit haben wir heute hier im Podcast. Und meine Frage ist, wie lebst du die Achtsamkeit heute? Jetzt so 2 Jahre nach der Diagnose, es ist schon etwas Zeit vergangen, du bist sehr aktiv und du hast ja diesen eigenen tollen Podcast. Erzähl ein bisschen darüber.
Ja, meine Brustkrebsfreundin Paula und ich, wir haben einen Podcast, der heißt 2 Frauen, 2 Brüste. Und es geht darum, dass wir das Wort Krebs ein bisschen mehr salonfähig machen möchten und aus der Tabuzone herausrücken. Und gleichzeitig möchten wir auch einfach zeigen, dass das Leben weitergeht nach einer Krebsdiagnose. Wir möchten zeigen, dass es einen Alltag gibt mit Krebs und vielleicht dadurch auch ein bisschen die Angst nehmen davor, ohne das Ganze zu bagatellisieren.
Sehr schön, sicher sehr wichtig. Und wie bringst du jetzt die Achtsamkeit in deinen Alltag 2 Jahre nach deiner Diagnose? Wie machst du das?
Da ist schon das erste Problem. Ich versuche, die Achtsamkeit täglich in mein Leben zu bringen. Aber ich glaube, das weiß jeder sehr gut, dass wenn man halt 2 kleine Kinder hat und einen Job und natürlich auch diese Krankheit noch im Nacken. Ich habe, ja, ich nenne es immer so ein bisschen die Nachbeben des Brustkrebs. 1,5 Jahre Therapie gehen halt auch nicht spurlos an einem vorbei. Nein. Ich habe immer noch damit zu tun. Ich habe eine Krebsfatigue, die mich extrem zu Boden zwingt oft.
Erklär mal kurz, Krebsfatigue für die, die nicht so im Thema sind. Was ist das genau?
Ja, sehr guter Punkt. Also eine Krebsfatigue, das ist ein Erschöpfungszustand des Körpers. Weil man hat natürlich sehr, sehr viele Monate eine Therapie gehabt. Und irgendwann sagt der Körper dann, weißt du was, ich kann nicht mehr. Mhm. Und einher mit einer Fatigue, also einer Müdigkeit, geht einher, dass man einfach morgens aufsteht und bleierne Müdigkeit spürt, dass man denkt, man hat überhaupt nicht geschlafen oder ist nachts ein Marathon gelaufen. Und das Witzige ist, Schlaf hilft nicht.
Und es ist auch sehr, also so eine Antriebslosigkeit. Also ich hatte es auch damals, ist auch so damit verbunden, ne? So, dass man wirklich überhaupt keinen Drive hat, irgendwie, ja, was machen zu wollen, ne?
Ja. So eine, also es ist einfach so, mittags bist du dann schon so, oh Gott, hoffentlich ist bald Abend und ich kann ins Bett gehen. Und dann versuche ich aber diesen Spagat hinzubekommen, zu sagen, okay, es ist wichtig, ich muss auf mich achten und ich muss etwas tun, damit ich das mit meinem hektischen Alltag verbinden kann, weil ich möchte nicht wieder dahin kommen, wo ich war.
Ja, das kann ich verstehen.
Und deswegen ist es halt der tägliche Spagat eigentlich. Also ich versuche zu meditieren, ich versuche das täglich zu machen und ich sag's direkt,
sehr gut,
schaffe ich nicht.
Ja, was hält dich ab? Ne? Das ist ja immer so der Klassiker. Also das höre ich auch immer. Ich will immer und ich muss.
Ja,
ne?
Ja.
Also müssen ist ja auch immer so ziemlich viel Druck drin.
Ja.
Aber dann kommen doch wieder irgendwelche Alltagsdinge, irgendwelche To-Dos und dann ist der Tag wieder vorbei und dann kriegt man sogar noch ein schlechtes Gewissen, weil man nichts für sich getan hat. Daher die Frage, was hält dich ab? Sind es die Kinder? Ist es der Job? Du bist wieder eingestiegen in deinen Job? Oder woran liegt's eigentlich? Oder ist es der innere Schweinehund?
Ich glaube, es ist ein Mix dieser ganzen Sache. Also ich glaube nicht, dass ich jetzt einen Punkt da festmachen könnte und das wär's. Sondern es ist mal, dass ich eine schlechte Nacht hatte und ich nehme mir vor den Kindern aufzustehen. Und dann sind die vielleicht einfach mal um 6 Uhr wach.
Mhm.
Und dann ist kein vor den Kindern mehr. Mhm. Oder ich versuche, sage dann, okay, dann mache ich das halt abends, bevor ich ins Bett gehe. Aber dann bin ich so müde. Sowas natürlich schon. Aber ich versuche mit einem Journal.
Super.
Ich mache ein Bullet Journal. Das ist wie so ein Achtsamkeitstagebuch für mich, wo ich einfach reinschreibe, was die Woche passiert, was den Monat passiert, aber wo ich auch an verschiedenen Stellen mich einfach selber tracke und versuche dann mich immer daran zu erinnern. Ich gebe mir sozusagen kleine Sternchen, wenn ich meditiert habe, so als kleines Reward-System.
Zur Belohnung.
Genau.
Sehr schön.
Und ich merke ja auch selber, dass es mir gut tut. Mhm. Ich habe gerade einen 40-Tage-Challenge, Meditations-Challenge angefangen, den ich jetzt morgen dann wieder anfangen muss.
Muss.
Naja gut, was heißt muss, aber ich sag halt, ich möchte 40 Tage am Stück meditieren. Und wenn ich das halt nicht erreiche, dann fange ich halt wieder von vorne an. Und das ohne schlechtes Gewissen.
Und deine Kinder sind ja auch noch sehr klein.
Ja.
Akzeptieren die das? Lassen dich die da in Ruhe? Also darfst du dich zurückziehen
also
zu Hause?
Ich mache es so, dass ich mittlerweile mit den Kindern meditiere. Es ist ganz lustig eigentlich. Ich sage dann, okay, wir setzen uns jetzt hin. Wenn ihr wollt, könnt ihr das mitmachen. Die sind 3 und 4. Mhm. Also sie meditieren nicht wirklich, aber sie sitzen dabei und sie atmen auch ein bisschen.
Kommen zur Ruhe.
Genau, ich mache dann so eine kleine Musik an und da gibt es einen Gong am Anfang und einen Gong am Ende.
Mhm.
Und das kennen sie jetzt schon. Und das ist ganz süß eigentlich. Und ich versuche halt, wenn sie dann sagen, Mama, dass sie dann einfach zur Seite gehen, ein bisschen spielen. Und ich versuche dann in der Meditation zu bleiben.
Mhm.
Ich glaube, das ist am praktikabelsten, weil sonst habe ich das immer versucht halt ohne die Kinder.
Mhm.
Aber manchmal ist ja auch so, am Wochenende sind sie halt immer da. Was soll ich denn machen?
Ja, und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, gerade beim Thema Achtsamkeit, dass man versucht, das echt in den Alltag reinzubringen. Also nicht, man muss nicht in ein Studio gehen, man kann es wirklich zu Hause, dass man es in den Alltag integriert. Ne? Da bin ich auch ein Fan von. Und weil wir wenig Zeit haben, dass wir es irgendwie versuchen, zwischendurch zu machen.
Mhm.
Und ich finde es auch für die Kinder schon schön. Also das überträgt sich ja. Ich meine, deine Kinder werden spüren, Meditation heißt ja so, sich besinnen auf, also dass man so zu sich kommt und die Energie, denke ich mir, strahlst du dann auch aus und ja, ich finde es auch für Kinder sehr, sehr angebracht und wir machen ja auch hier bei der AOK Rheinland-Hamburg auch neuerdings was für Kinder, meditatives Übungen, um runterzukommen, deswegen, ach, herrlich, ich finde das schön,
ja, also meine Kinder kennen es wirklich auch seit klein auf, weil ich bin am Ende meiner Chemotherapie bin ich nach Bali geflogen, nur ich, ganz alleine, ohne Kinder. Ich wollte meditieren, ich wollte Yoga machen, ich wollte meinen Körper reinigen, wusste zu dem Zeitpunkt leider nicht, dass ich danach noch eine Chemotherapie machen musste.
Okay.
Aber gut, aber das war okay. Und es hat mir unheimlich gut getan. Und ich habe natürlich meine Kinder, zumindest aus der Ferne, mit Gute-Nacht-Geschichten mit eingebunden, was Meditation ist. Und die haben Spaß daran.
Mhm.
Die haben auch ein Buch, das heißt Mama meditiert.
Ach, schön. Mhm.
Und das ist ganz süß dargestellt eigentlich. Damit sie so ein bisschen verstehen, worum es da geht.
Mhm.
Also so in kindlichen Ansätzen.
Mhm.
Aber ich merke das jetzt schon bei dem 4-Jährigen. Der setzt sich dann auch gern neben mich und versucht auch wirklich, dann schließt er die Augen, versucht auch ganz konzentriert zu atmen. Und ich glaube schon, dass sowas Kindern auch viel gibt. Also wenn sie einfach früh auch lernen, dass, ne, wenn man sich aufregt oder so, dass man einfach mal tief durchatmet, das ist ja auch schon so ein wichtiger Schritt.
Genau, sein Atem überhaupt so bewusst wird. Ne? Und würdest du auch sagen, dass du mit der Meditation auch achtsamer in deinem Körper geworden bist? Also ich weiß, ich habe damals nach der Diagnose, ich hatte am Anfang überhaupt kein Vertrauen mehr in meinen Körper. Also ich hatte so, oh Gott, jetzt kriege ich Atemnot. Und also so jede Reaktion meines Körpers war für mich ganz schwierig. ich war unsicher und dieses Vertrauen habe ich eigentlich durch diese Achtsamkeit wieder bekommen, durchs Meditieren und auch durchs Yoga. Also Yoga ist für mich auch aktive Meditation, ne? Ich komme ja zu mir zurück, in meinen Körper hinein. Und daher die Frage, praktizierst du auch Yoga oder spürst du mehr jetzt deinen Körper als früher, vor der Diagnose? Oder würdest du sagen, genauso? Oder hast du ein anderes, ja, hast du dich vielleicht anders mit deinem Körper, achtsamer vielleicht mittlerweile verbunden?
Ja, ich glaube, das passt ganz gut. Also ich sage, ich bin ein bisschen achtsamer mit meinem Körper verbunden. Ich war vielleicht ein bisschen stiefmütterlich vorher mit meinem Körper. Es hat ja auch viel mit dem Thema Selbstliebe zu tun. Und ich finde, Achtsamkeit und Selbstliebe gehören halt auch eng zusammen. Ja. Und das war immer schon ein großes Thema bei mir. Und ich habe auch vorher Yoga gemacht. Bin gerade ein bisschen unregelmäßig dabei, das gebe ich zu. Aber versuche auch da vielleicht das in eine Morgenroutine mit einzubauen.
Also für dich selber,
für zu Hause auch. Für zu Hause, für mich selber. Ich habe, da gibt es schöne angeleitete kleine Yoga-Sequenzen für den Morgen. Und das gibt mir einfach einen guten Start in den Tag. Aber du fragtest eben nach dem Punkt, wie das mit dem Körpervertrauen und auch dem Körper wieder etwas Zutrauen ist. Und genau da haben wir gerade eine Podcast-Folge darüber aufgenommen.
Sehr gut. Da kommen wir zu dem nächsten Thema.
Naja. Und ich finde das sehr, sehr schwierig, weil natürlich ist es so, du hast ja ein Körpergefühl. Ne? Jetzt mal, ob du achtsam mit deinem Körper umgehst oder nicht vorher. Aber jeder hat eine Art Körpergefühl. Und ich weiß zum Beispiel, wenn ich irgendwas habe, es juckt mir im Hals, dann kenne ich meinen Körper, ne, jetzt mach's einfach mal ruhig, dann geht's wieder. Und plötzlich ist dieses ganze Vertrauen über den Haufen geschmissen, weil du kein Immunsystem mehr hast, weil du kannst deine Zeichen deines Körpers nicht mehr deuten. Und damit gehst du dann auch aus dieser ganzen Therapiezeit raus und stehst da plötzlich und hast irgendwas, es zwickt wo. Ja, also entweder denkst du, du hast eine Metastase oder ein Rezidiv, also dass der Krebs wieder zurückgekommen ist. Oder du denkst, ja, es ist nichts. Und dann bist du aber sofort total krank und erholst dich von der ganz einfachen Erkältung nicht mehr. Und da den Weg zu finden, also es ist schön, dass du da bist. Ich bin da, glaube ich, noch nicht ganz, also mein Körper und ich, wir nähern uns gerade wieder ein bisschen an. Aber auf jeden Fall hilft mir Yoga und Meditation, weil es halt den Körper die einfach bewusster auch macht. Ne?
Ja, es ist ein Prozess. Bei mir ist es ja 8 Jahre her. Und also die Infekte haben mich auch gerade in den ersten Jahren danach auch 2 Wochen, sage ich mal, ins Bett gepackt.
Ja. Ne?
Also wir haben halt kein Immunsystem mehr nach einer Chemo. Das ist einfach so. Und das muss erst aufgebaut werden. Und es ist auch immer noch nicht wieder normalisiert bei mir in dem Sinne. Aber es wird halt, ich kann sagen, es wird besser und besser. Man sagt ja, so nach 10 Jahren kommt man so langsam wieder zurück. Und dieses Vertrauen aufzubauen. Also genau, was du sagst, auch die Ängste. Mir haben damals auch, ja, auch das Meditieren und die Achtsamkeit auch dabei geholfen, auch diese Gefühle anzunehmen. Es gibt also, so wie ich dich erlebe, auch was du alles so Tolles machst mit deinem Blog und auch mit deinem Podcast, du verdrängst das Thema ja nicht und du nimmst es an und auch die Gefühle, die dann auch kommen und auch die Ängste, ne? Und ich glaube, diese Ängste, die bleiben auch nach 8 Jahren, die werden wahrscheinlich immer bleiben, weil der Körper uns einfach irgendwie gezeigt hat, ja, jetzt ist mal Stopp. Also ich glaube schon damals mit der Diagnose, das ist ja schon so ein Stoppschild gewesen. Und wir hören einfach, glaube ich, mehr hin als ja Menschen, die nicht so eine lebensbedrohliche Diagnose haben. Wenn man es mal dreht, ist es vielleicht auch gut, weil wir halt so stark hinhören. Aber dadurch haben wir halt immer wieder diese Ängste, die einfach kommen. Ne? Und da kann vielleicht auch die Meditation helfen, dass man in seine Gefühle hineinspürt. Ne? Wo sind die Ängste gerade in meinem Körper und wann kommen sie eigentlich? Und sie nicht weghaben zu wollen, auch nicht wegatmen zu wollen, aber sie vielleicht anzunehmen. Also ich glaube schon, dieses Annehmen, loslassen und annehmen sind so die Schlüssel, um mehr und mehr bei sich zu kommen. Ja.
Nee, glaube ich auch. Und es ist ja ganz lustig, also es ist lustig, aber dein Körper... Vielleicht hast du überhaupt nicht auf deinen Körper vorher genug geachtet. Und ne, ich meine, du wirst krank, du hast nichts gemerkt davon.
Genau.
Und plötzlich ist der Krebs
es
da.
Es tut ja nicht weh.
Es tut ja nicht weh. Ne? Und dir geht's ja eigentlich gut. Und ich glaube, das ist ein ganzer, da legt sich so ein Schalter um, weil du dann plötzlich sagst, okay, ich habe davon nichts mitbekommen. Wie kann das passieren? Was ist mit meinem Körpervertrauen? Und dann fängst du an, vielleicht ein bisschen auf deinen Körper zu hören.
Genau.
Und das ist was ich auch mitgenommen habe daraus.
Ja.
Dass ich einfach auf mich Acht geben muss und auf meinen Körper und den nicht einfach, ja, ich sag mal so, ausnutzen darf. Ne? Es ist keine endlose Ressource, sondern ich muss mich um meinen Körper auch kümmern.
Dieses Bewusstsein dafür. Also so schlimm die Diagnose ist, ich finde, das ist sogar ein Geschenk. Ich sehe das schon so bei mir auch, weil ich achte da so drauf, dass ich da durch wirklich dieses Bewusstsein dafür, ich habe es vorher auch wirklich. Ja, überhaupt nicht, mir war es nicht bewusst, dass dieser Körper dieses Geschenk ist. Und ich signalisiere das auch bei meinen Kindern, also auch in der Familie, wenn ich auch merke wieder, also auch ich habe noch Stress, dass ich mich dann zurückziehe. Ich gehe dann wirklich auf meine Matte, ich meditiere dann, ich komme zu mir und versuche dann auch zu atmen und wieder so die Kraft zu finden und auch auch Nein zu sagen. Das ist ja auch so ein schönes Thema, ne?
Oh ja, auf jeden Fall.
Unser Umfeld, also dein Umfeld, du bist eine Powerfrau. Du warst wahrscheinlich auch früher schon eine Powerfrau. Wahrscheinlich noch mehr. Und also ich kannte das Wort Nein früher gar nicht. Ich habe es wirklich versucht, allen recht zu machen. Klassiker bei uns Frauen, berufstätige Mütter, sag ich mal. Und es war für mein Umfeld auch schwer, das wie jetzt Nein, also das überhaupt zu akzeptieren. Und dass ich mich halt auch durch diese Krankheit verändert habe. Und war das bei dir auch so? Also dieses Abgrenzen, also so einfach auch zu sagen, was kann ich mir jetzt noch zumuten heute oder was möchte ich noch machen? Möchte ich noch ins Kino oder möchte ich lieber auf die Matte oder vielleicht mit meinen Kindern einfach zu Hause auf der Couch bleiben? Also das ist ja auch Achtsamkeit bei mir. Ne? Also zu sagen, wo ist meine Energie heute und was will ich eigentlich wirklich? Oder muss ich noch den Kaffee mit der Freundin trinken? Ne?
Das ist genau der Punkt. Also ich sage auch, die eigenen Bedürfnisse anzumelden, das ist so wichtig. Und ich glaube, es ist ganz oft, du bist ja gefangen in so einem Alltag, wo man auch das Gefühl hat, naja, aber ich müsste jetzt eigentlich, ich habe der ja zugesagt.
Mhm, genau.
Und wenn ich, oder ich. Es ist auch dieses ich sage mal so, das Energiekonto, damit Haus zu halten, das habe ich vorher wirklich, vielleicht bin ich immer oft übers Ziel geschossen. Ich mache es immer noch. Also es ist jetzt nicht so, dass ich plötzlich sage, ja, ich habe das total im Griff und ich weiß genau, wann ich Stopp machen muss.
Das sind ja Menschen,
genau, also das ist immer noch das gleiche Problem. Aber ich weiß halt jetzt, wenn ich sage, ich schaffe es nicht mehr, ins Kino zu gehen, oder ich muss priorisieren. Ne? Ich sage dann, okay, wenn ich eben diesen Kaffee trinken war, vielleicht habe ich dann abends nicht mehr die Kraft, ins Kino zu gehen. Und dann muss ich halt sagen, okay, was ist mir denn jetzt wichtiger in dem Moment? Ist es wirklich so wichtig, dass ich den Kaffee trinke? Oder ist das Kino wirklich so wichtig? Und diese Entscheidung dann einfach auf mich zu hören und zu sagen, ja, das ist mir wichtig und das will ich. Und jetzt ist mir einfach wichtig, ins Bett zu gehen und nichts mehr zu machen. Ich kann einfach nicht mehr. Und das auch einzugestehen einem selber.
Und das wunderbar, wie du das beschreibst, das ist genau diese Rolle des Beobachters eigentlich, ne? Also selber sich zu beobachten, was tut mir eigentlich jetzt gut, ne? Also was möchte ich wirklich, ne?
Ja, ja.
Und was möchte vielleicht mein Umfeld? Du hast dazu auch eine wunderbare Folge gemacht mit deiner Begleiterin bei dem Podcast zum Thema Fremdenergien. Die Folge fand ich super.
Sie hieß Energiefresser, glaube ich.
Genau, bei mir sind das immer die Energievampire. Ich arbeite da auch in den Workshops ganz viel mit.
Ja.
Weil es wirklich Menschen gibt. Wir haben beide positive Energie. Und ich glaube, wir ziehen auch Menschen an, die einfach unsere Energie so ein bisschen wollen. Und da wollte ich gerne auch nochmal so, wie gehst du jetzt mit diesen Energiefressern um? Das hörte sich in dieser Folge wirklich sehr, sehr spannend an.
Ja, ich glaube, man muss einfach, also um den Begriff nochmal kurz zu erklären, es sind wirklich Leute, die einem Energie rauben. Also die einem einfach nichts bringen.
Mhm.
Also jetzt hört sich ein bisschen wertend an. Es ist nicht so, dass ich jeden der Kontakt in meinem Leben jetzt bewerte und du bringst mir nichts, du musst raus. So ist es nicht, aber es gibt wirklich Leute, die genau das Gegenteil haben, die einfach Energie rausziehen aus einem. Das heißt, das sind Leute, in meinem Fall jetzt, da ist ja auch jeder anders, was einem Energie raubt. Für mich sind das Leute, die den ganzen Tag jammern. Also und über so Nichtigkeiten. Da bin ich so intolerant geworden. Ich mag das einfach nicht mehr. Ich möchte meine Zeit, die mir jetzt so wertvoll ist, möchte ich nicht mit sowas verschwenden.
Ja, das kann ich so verstehen.
Und da bin ich konsequenter geworden. Ja. Also da bin ich dann, also ich bin jetzt nicht sehr unhöflich und creme mich um und gehe, aber ich gucke dann schon, dass ich den Kontakt einfach ein bisschen meide, weil ich brauche das nicht mehr.
Ja, das relativiert so alles, finde ich. So eine Krankheit auch. Und wie du schon sagst, die Zeit ist kostbar, unser Leben ist kostbar. Das hat ja auch mit Wertschätzung zu tun.
Ja.
Und ich glaube, da fehlt einem dann häufig das Verständnis, wenn sich dann Menschen über so Kleinigkeiten wieder aufregen in ihrem Tunnel sind und das dann auch gerne dann auch noch 5-mal erzählen wollen oder 10-mal. Und ich glaube auch so, nochmal Thema Kaffee mit Freundinnen zu überlegen, tut mir die gut, ne? Also was ich immer so mitbekomme ist, wenn ich mit Menschen arbeite zum Thema Achtsamkeit, die nehmen irgendwann dann so wahr, ach, ich merke mittlerweile, wenn ich zu der und der Freundin gehe oder zu dem und dem Freund, ich komme immer wirklich total kaputt nach Hause. Und das war denen vorher gar nicht bewusst, weil sie jetzt mehr in dieser Rolle des Beobachters gekommen sind, so wahrgenommen haben, ja, dass da wirklich Energie gezogen wird und dass da halt immer nur das Negative besprochen wird und über Probleme und auch sehr einseitig, ne? Und da verändert sich schon. Das heißt ja nicht, dass man ja halt die Kontakte komplett canceln soll, aber ich glaube, gerade Zeit ist wertvoll. Wir haben alle nicht so viel, gerade als Mütter, dass man vielleicht wirklich auch schauen soll, wer tut mir eigentlich gut und mit wem bin ich denn gerne zusammen und wer gibt mir eigentlich diese Energie und das ist halt, komme ich nach dem Kaffee nach Hause und habe ich noch Energie für den Abend, ne, für meine Kleinen, oder bin ich dann doch eher so, wo ich so denke, ich könnte jetzt ins Bett fallen. Und wenn man das halt mehrmals macht, das glaube ich schon, dass da auch die Achtsamkeit so helfen kann, zu beobachten, wer im Umfeld tut mir eigentlich gut. Und das verändert auch. Und ich treffe ja auch immer viele Krebspatientinnen und die wieder zurück ins Leben gekommen sind, die mir dann auch so erzählen, ich habe einfach meinen Freundeskreis und auch so meinen Bekanntenkreis doch nochmal verändert. Gar nicht so bewusst, aber auch im Hinblick auf dieses Achtsamkeitsthema jetzt mal so ganz, ja, so gespürt, wo bin ich eigentlich gerne, mit wem möchte ich mich treffen und wo kann ich einfach auch so ein bisschen dieses Lebensgefühl, dieses neue Lebensgefühl teilen, ne? Das nimmst du dann auch so wahr?
Auf jeden Fall. Mhm. Also ich finde es auch so, ich sage immer, wenn ich mich verpflichtet fühle, dahin zu gehen oder jemanden zu treffen, dann stimmt da schon was nicht.
Ja.
Das mache ich einfach nicht mehr. Und früher hätte ich solche Kaffee trinken, der jetzt, ach, ich habe die jetzt schon lange nicht gesehen, dann musst du mal wieder hin. Das mache ich nicht mehr.
Nee, das mache ich auch nicht mehr. Und das ist halt dieses Nein-Sagen, ne? Was wir vorher vielleicht nicht konnten. Und das ist, ja, da ist was dran.
Ja, es ist ja auch generell, sich abzugrenzen. Ich sage nicht nur von Menschen, sondern auch von Aufgaben. Also ob das beim Job ist, ne, dass ich nicht sage, na klar, das mache ich auch noch mit und das mache ich mit, sondern dass ich wirklich stringent versuche zu sagen, nee, so weit und mehr kann ich einfach nicht. Was sehr, sehr schwer ist.
Das ist schwer, gerade für so Typen wie uns. Ne?
Ja.
Kenne ich auch noch von früher. Und ja, dass man wirklich auch, was schaffe ich heute eigentlich? Und wann, also dieses Spüren auch eigentlich, wann ist mein Akku leer?
Ja.
Und dann vielleicht zu gucken, ob man dann irgendwie versuchen kann, aufzutanken, ne? In irgendeiner Form. Also das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Wenn du so, Thema Achtsamkeit ist ja mehr so eine Haltung, also dass wir ganz präsent sind im Hier und Jetzt. Und ich treffe ja immer wieder auf Menschen, die den Kopf so voll haben. Wir haben 60 Gedanken in der Regel in einer Minute im Kopf. Es ist uns gar nicht bewusst. Also sie zeigt gerade auf.
Das bin ich, das bin ich.
Und wir denken auch immer, auf Deutsch gesagt, den gleichen Quatsch. Das ist leider auch so. Und gerade Dinge, die uns ja auch nicht so gut tun, die beschäftigen uns ja auch noch mehr. Würdest du auch sagen, du hast gerade schon aufgezeigt, immer noch so ein Kandidat? Oder schaffst du schon mehr im Hier und Jetzt zu sein, auch mit deiner Meditation? Oder wo bist du denn? Bist du mehr so in deinen ganzen To-Dos noch abzuarbeiten jetzt? Oder was? Bist du eher so in der Vergangenheit, was dich alles noch so beschäftigt? Auch noch diese ganze Primärtherapie, die ist ja bei dir echt noch nicht lange vorbei. Und ich weiß, es sitzt auch noch tief. Bist du da noch eher mit deinen Themen? Oder nimmst du es gar nicht wahr?
Ich würde sagen, es ist ein Weg. Aber ich glaube, das ganze Thema ist ja immer ein Weg. Also man arbeitet, würde ich mal sagen, wenn jemand sagt, ja, ich bin da angekommen, dann sage ich nee. Weil man verändert sich ja jeden Tag und jedes Jahr. Und
was auch gut ist.
Und das ist ja gut so. Und so muss man sich halt immer wieder auch neu finden. Klar, natürlich versuche ich, immer im Hier und Jetzt zu sein. Aber wer kann das schon?
Nein, das geht
natürlich denke ich auch an die Vergangenheit. Natürlich denke ich auch an die Zukunft. Ich muss ja auch, also zum gewissen Maße kann man das ja nicht sagen, dass man wirklich nur im Hier und Jetzt lebt, sondern ich habe Kindergeburtstag Ende September.
Ich habe den Dreamboy nächste Woche.
Ja. Und so kommt halt eins zum anderen.
Ja.
Aber ich versuche einfach einen Platz dafür zu schaffen, wenn ich darüber nachdenken kann. Und ich versuche nicht mehr alles auf einmal durcheinander zu denken. Das, was ich sagen muss, was während der Therapie das Schlimmste war. Also ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich habe in der Zeit, als dieses Cortison im Körper war, so ein Gefühl gehabt zwischen kompletter Erschöpfung mit einem Hirn, was auf Speed läuft. Also das ist, mein Hirn, meine Gedanken sind gerast, aber eigentlich wollte ich nur schlafen.
Das ging mir ähnlich.
Ja, und in der Zeit war Meditation für mich das A und O. Also das hat mir so geholfen und da habe ich wirklich dann auch angefangen, täglich zu meditieren.
Oh, schön.
Und ich habe wirklich vorher, ich habe mal meditiert vorher, aber es ist wirklich erst in der Erkrankung gekommen, dass ich gesagt habe, ich merke, das tut mir gut. Und ich mache das jetzt einfach. Und wenn es nur 7 Minuten sind oder 5 Minuten, aber irgendwas, was ich machen kann, was mir hilft.
Haben die Ärzte dir den Tipp gegeben oder bist du selber dann da drauf gekommen?
Nee, eine Freundin.
Ach, guck mal.
Nee, also die hat mir, ich war im Krankenhaus mit einer Lungenentzündung und mir ging es irgendwie nicht gut. Ich hatte mich mit dem Thema schon auseinandergesetzt. Ich hatte eine App runtergeladen und ab und zu mal meditiert. Und dann sagte sie, ja, guck mal hier, da gibt es sowas anderes. Das ist so, dass man jeden Tag und das trackt. Und ich habe gedacht, ach, das kann ich ja mal versuchen, dass ich einfach so jetzt mal 20 Tage das jeden Tag mache. Und ich bin im Krankenhaus, ich habe ja jetzt nicht so viel zu tun. Und das war für mich ein ganz guter Einstieg.
Da habe ich auch immer, auch gerade im Krankenhaus. Mhm. Ne? Also wenn man da so liegt, man findet wenig Ruhe. Und dazu rasen dann noch die Gedanken, genau wie du es beschrieben hast. Habe ich auch Kopfhörer in meinem Ohr gehabt und dann habe ich angefangen zu meditieren, um mich sozusagen, ja, um zu mir zu kommen, um die Ruhe in mir zu finden. Ne? Und ich hatte das auch, wie du beschrieben hast, während der Chemo, auch mit dem Cortison und diese Unruhe. Also für mich, ich habe mal Yoga ausprobiert, aber mit Meditieren hatte ich vorher gar nichts am Hut. Ich war auch eher so der Zappel-Philipp. Und ich saß wirklich auf dieser Couch und die Gedanken kamen nicht zur Ruhe. Und jetzt hatte ich mal endlich Zeit und ich habe gedacht, ich werde wahnsinnig, weil die so getanzt haben. Dann halt die Ängste, auch schon Zukunftsgedanken, wie komme ich wieder in den Job rein. Und dann aber vor allen Dingen, ja, erlebe ich, wie meine Kinder weiter aufwachsen. Und das ging immer wieder ab. Und ich habe dann eigentlich dieses Achtsamkeitsthema so als Tool für mich gefunden, auf Empfehlung einer Ärztin, um diese Ruhe im Körper wieder und in diesem Kopf zu bekommen. Ne?
Aber da bin toll, ich auch, dass sie das auch empfohlen haben.
Ja, also die hat noch einen ganz, ganz dicken, fetten Blumenstrauß von mir bekommen. Darum habe ich gerade gefragt, weil mich das doch schon interessiert, wie die Mediziner so. Also ich merke einfach so, dass immer mehr Ärzte auch, es ist nicht das Heilmittel, aber es kann halt begleitend, glaube ich, viel bringen und ist einfach auch diese Ruhe in einem, so mental, so ein bisschen für sich. Und man muss nirgendwo hinfahren, gerade wenn man erschöpft ist zu Hause, in so einer Behandlung, man kann es eigentlich jederzeit machen oder im Krankenhaus. Es ist eigentlich so ein bisschen das, was wirklich schön ist, ne? Deswegen bin ich auch.
Also ich fand auch, was mir sehr geholfen hat, das sind diese ganzen Achtsamkeitspodcasts. Mhm. Also ich habe wirklich angefangen in der Zeit, deswegen bin ich, glaube ich, auch auf die Idee gekommen, einen Podcast zu machen.
Wir im Achtsamkeitspodcast.
Ja, weil ich halt gemerkt habe, ich habe die Zeit, ich bin flexibel, ich kann das hören. Ich habe Anfang der 2000er Jahre, habe ich schon mal ein bisschen Podcasts gehört, aber das ist ja jetzt nochmal was ganz anderes. Und ich habe halt für mich gemerkt, ich kann da wirklich auch ein bisschen so Persönlichkeitsentwicklung, diese Sachen, an diesen ganzen Themen habe ich plötzlich jetzt Zeit, durch die Krankheit daran zu arbeiten und an mir zu arbeiten. Und das, es ist unheimlich schön. Also ich bin in keiner Weise, bin ich dankbar für diese Krankheit. Und das würde ich auch
Gottes
nie,
Willen.
Um Gottes Willen. Es ist potenziell tödliche Krankheit. Ich wollte sie im Leben nicht haben. Aber das ist ein positiver Aspekt, der mit einhergegangen ist, mit dieser schlimmen Krankheit. Und da freue ich mich sehr drüber, dass es das in meinem Leben gibt jetzt.
Und sich so selber damit auch Zeit für sich, ne, wie du beschreibst. Also eigentlich schenkst du dir dadurch Zeit für dich in irgendeiner Form und setzt dich mit dir selber mehr auseinander, so wie ich das auch tue. Und unser Weg ist, glaube ich, noch nicht
zu Ende. Nein, ich glaube, der ist noch nicht zu Ende.
Das ist auch gut so. Also ich glaube, wie du schon gesagt hast, wir verändern uns immer weiter und das Leben ist auch Veränderung. Das war für mich auch ein Lernprozess damals und die Achtsamkeit kann uns da schön bei helfen.
Ja, ich glaube auch gerade, du hast eben die Gedanken ja angesprochen, auch die Ängste. Und ich glaube, man trägt einfach auch sehr, sehr viel mit sich herum. Und man ist sich gar nicht bewusst, dass vielleicht diese Ängste und alles da schlummert. Weil ich bin so vom Typ her eher so ein positiver Mensch. Und ich habe mir das wirklich auch viele Aspekte dieser Krankheit sehr, sehr schön geredet. Und habe mir gesagt, nee, alles ist gut. Ist ja nur Brustkrebs. Ne?
Ach echt?
Ja, du am Anfang. Ich habe gesagt, es wäre ein Warmduscherkrebs.
Oh je. Also schöne Verdrängung. Also,
das, total,
ne?
Total.
Also, bloß das, nicht zulassen.
Genau, genau.
Und, das, und immer noch die Power, starke Powerfrau sein.
Genau, genau. So, Brustkrebstherapie, das machen wir jetzt auch noch gerade noch schnell mit. Und bei mir war der Wendepunkt wirklich, also nicht durch die, ich habe angefangen mit den ganzen Meditationen, aber nach der Chemo, als ich dann auf Bali saß und wirklich jeden Tag meditiert habe und Yoga gemacht. Und ich habe damals halt auch in dem Blog geschrieben, ich glaube, ich habe jeden Tag geschrieben, war bei der Meditation, habe geweint, war beim Yoga, habe geweint. Und dass alle Leute, die mir gefolgt sind, sagen so, du heul, Susi, wie geht's dir denn? Aber da ist alles rausgekommen. Und das hat so, so gut getan. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, weil Am Anfang habe ich immer gedacht, dass wenn man meditiert, dann darf man nichts denken. Und das ist es ja nicht.
Nein.
Weil dann versuchst du, also das ist ja wie diese so, denken Sie nicht an das rosa Schweinchen.
Genau.
Klassiker. Du kannst ja nicht denken. Und so saß ich da und habe dann wirklich gemerkt, dass da eben sehr viele Gedanken sind, aber dass ich sie auch zulassen darf. Und ja, dieses Vorüberziehen lassen der Gedanken, da bin ich immer noch sehr schlecht darin.
Es ist die Kunst, das ist dann der nächste Schritt, aber genau. Erstmal die Gedanken anzunehmen. Ne?
Genau.
Und das ist es. Und die kommen dann, wenn man in dieser Ruhe ist bei sich, dann werden einem, genau wie du sagst, die Gedanken und die Gefühle bewusst.
Also
und das höre ich auch immer.
Wasserfall.
Was soll mich das denn jetzt hier entspannen, ne? Die ganzen Gedanken. Und genau das ist der Schlüssel, es anzunehmen. Nur dann können sie, glaube ich, irgendwann ziehen lassen. Und das Weinen ist ja auch, es ist ein Zeichen von Loslassen, ne? Dass es dann auch rauskommt. Und danach fühlt man sich ja dann doch in irgendeiner Form befreit hat.
Ja, es war also, diese ganze Bali-Erfahrung war wirklich einzigartig und sehr bereinigend. Und ich habe da wirklich sehr zu mir gefunden auch.
Oh.
Und natürlich versucht, das dann in den Alltag mitzunehmen.
Das hört sich gut an.
Oh, ja, ich glaube, da muss ich auch sehr schön. Ich muss da unbedingt auch wieder hin. Also ich habe wirklich so Bali-Sehnsucht, weil es einfach so perfekt war.
Sehr schön. Hör mal, vielen Dank, dass du heute hier warst. Ich freue mich, dass ich dich sehen konnte, dass wir dieses wunderbare Gespräch hatten über die Achtsamkeit. Ich wünsche dir alles Liebe, alles Gute. Wir bleiben auf jeden Fall vernetzt und im Kontakt. Und ich sag, ja, liebe Alexandra, bis bald.
Ja, vielen, vielen Dank, dass ich heute hier sein durfte. Es hat mir wirklich großen Spaß gemacht.
Gib Acht. Rund um achtsam. Mit der AOK Rheinland-Hamburg.
Ja, ich hoffe, dir hat unser Gespräch über Achtsamkeit mit und nach Krebs gefallen und du konntest etwas für dich mitnehmen. Noch mehr Achtsamkeit findest du auf dem YouTube-Kanal und auf dem Instagram-Kanal der AOK Rheinland-Hamburg und auf vigo.de, das Gesundheitsportal. Bis dahin, schenk dir Achtsamkeit, gib Acht auf dich, deine Angela Homfeld.